Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, ist mein Herz wahrscheinlich so schlägt, ja, weil ich gezwungen wurde heute schon zu Schauspielern und so weiter. Heute soll es um Noah gehen. Noah. Ich habe vor 5 Wochen überlegt, wofür könnte es Zeit sein zu predigen, was könnte so das Thema sein. Und dann habe ich mich hingekniet und gebetet. Das ist immer eine gute Sache. Und ich hatte den Eindruck tatsächlich, ich habe keine Stimme gehört, aber ich habe so den Eindruck gehabt, nimm Noah. Ja, nimm Noah. In der gleichen Zeit etwa haben wir den Samuel, von ihm haben wir schon gehört, bereit gemacht, nach Uganda zu gehen. Der ist ja mit seinem Abitur fertig und jetzt soll er dort ein bisschen was lernen. Ja, er kann ja nichts. Und er hat schon viel gelernt, glaube ich. Und wir als Eltern haben das natürlich mit vorbereitet. Ne? Die ganzen Impfungen, also meine Frau natürlich vor allen Dingen, die ganzen Impfungen und was man da alles braucht. Dann eine neue SIM-Karte für die Zeit dort. Und Afrika ist ja nun auch nicht gerade um die Ecke. Und also meine Frau war da immer sehr locker, aber ich habe irgendwie schon auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Der Samuel, mein Kleiner. Naja, dann haben wir das also alles und dann sind wir also mit dem Auto nach München, haben ihn zum Flughafen gebracht und haben ihm beim Einchecken geholfen und dann ist er durch die Security gegangen, ne, und dann ist er plötzlich weg und dann haben wir ihm natürlich gesagt, Samuel, deine Eltern, die freuen sich, wenn sie mal eine Nachricht von dir kriegen. Also wenn du jetzt gleich ins Flugzeug steigst, ne, schickst du halt kurz eine WhatsApp-Nachricht. Ja, ist gut, Papa. Und wenn du dann in Istanbul ankommst, dann schickst du halt auch mal kurz eine Nachricht, dass wir Bescheid wissen. Also es geht über Istanbul, dann hat man in Istanbul ein bisschen Aufenthalt und dann geht's weiter nach Entebbe. Also wenn du in Istanbul bist, ja. Gut, dann haben wir also, wir waren schon wieder auf dem Rückweg, haben wir eine Nachricht bekommen über WhatsApp, er ist im Flugzeug. Und gedacht, oh, das ist ja schön. Und dann ging es weiter, er kommt in Istanbul an, er schickt uns eine Nachricht aus Istanbul. Mit Bildern und so. Wir waren ganz perplex, also es war schön. Wir haben so ein bisschen mitbekommen, was so passiert und dann war Ruhe. Dann war Ruhe. Dann haben wir angefangen, so Nachrichten zu schreiben. Du willst ja als Eltern dann auch nicht so penetrant sein. Dann haben wir so geschrieben, wann ist denn eigentlich, jetzt müsste doch bald Boarding sein. Also du fragst nicht so direkt, aber du willst eigentlich irgendwas hören von ihm. Also jetzt müsste doch Boarding sein. Na, keine Nachricht, keine Reaktion. Dann weiter guten Flug. Keine Nachricht. Dann irgendwann war es soweit, dass wir gesagt haben, also jetzt ist eigentlich, der Flug ist jetzt schon, also das Flugzeug ist jetzt schon in der Luft. Ich habe dann einfach mal angerufen auf dem Handy, weil er kann ja sein, ne, dass er einen Flug nicht gekriegt hat oder er ist ja noch nicht so viel unterwegs gewesen. Aber kam dann diese Nachricht, der Teilnehmer ist momentan irgendwie so ähnlich, ihr kennt es, ne? Da habe ich eigentlich ein bisschen, habe ich gedacht, okay, das hört sich gut an. Also wer jetzt irgendwo in Istanbul auf dem Flughafen würde irgendwo liegen noch und verpennt haben, dann würde das Telefon jetzt irgendwie, ja, also. Also wir ins Bett gegangen, es war spät, also wir ins Bett gegangen, Handy ans Bett, Festnetztelefon ans Bett, hätte ja sein können. Ja, Eltern können es vielleicht verstehen. Morgens kriegen wir die Nachricht, bin da. Also in Entebbe, im Flughafen in Uganda war er da. Und dann hat er uns tatsächlich so ein bisschen mitgenommen, aber das war schon hart. Und dann haben wir mitbekommen, wie er schreibt dann, dass er jetzt die neue SIM-Karte hat, dass er den Kontaktmann hat, dass er jetzt auf dem Weg dorthin ist. Und dann haben wir von ihm die Information bekommen, bin da. Und dazu hat er dieses Bild geschickt. Dieses Bild. Dieses Bild, das ist das Gästehaus. Was mich gefreut hat, sind natürlich so die Farben, die sind einfach, hier sieht es viel schöner aus als da. Die Farben und dann hat mich, ehrlich gesagt, dieser Regenbogen. Also dieser Regenbogen, der hat mich einfach irgendwie, ich weiß noch, dass Silke am Tisch saß und mir ihr Handy gezeigt hatte. Ich gucke so über ihre Schultern und ich sehe diesen Regenbogen und denke, ah, Also es hat direkt in mein Herz gesprochen, hatte ich so einen Eindruck. Ich dachte, also der Regenbogen ist von Gott, dass da jetzt dieses Bild und der Regenbogen drauf ist. Und es hat so zu mir gesprochen und mir gesagt, Henoch, ist viel zu früh. hat so zu mir gesprochen, Henoch, jetzt vertrau mir doch, der Samuel ist ja nicht alleine. Also, ich weiß auch nicht, was ihr jetzt für einen Eindruck von mir bekommt. Es ist ja kein Muttersöhnchen, der Samuel. Der ist ja. Aber der nimmt mich manchmal in den Arm und das ist einfach schön und ich vermisse den tatsächlich, ja. Und dann ist der so weit weg jetzt in Afrika und ich kenne ja nur Ari und Roland, ja, und da wird mir Angst und Bange. Also, ich mache das wieder gut. Also wie die Ari und der Roland und auch die Anja uns informieren und hinterher sind und gucken, dass es dem Samuel gut geht. Also ich glaube nicht nur Gott steht hinterm Samuel, sondern auch ihr. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr da so hinterher seid. Und ich glaube, er lernt wirklich was. Und dieser Regenbogen, das war für mich so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, Mensch, was für ein schönes Bild für Hoffnung. Ja. Und so habe ich mir also die Noah-Geschichte vorgenommen. Und habe angefangen, da drin zu lesen. So, ich würde jetzt gerne weiterklicken. Sehr gut. Also, das mal nur so, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. 1. Mose 5, da liest man also das erste Mal von Noah in so einer Abfolge von Namen, von Geschlechtern. Da taucht er auf dann in Vers 32, als Noah 500 Jahre alt war, bekam er drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Seine Eltern hatten Noah den Namen Noah gegeben, das heißt so viel wie Trost oder Ruhe, weil sie sich das gewünscht haben, ein bisschen Trost und Ruhe von ihrem ach so anstrengenden Alltag. Sie mussten ja den Erdboden bewirtschaften, Gott hatte sie ja aus dem Paradies rausgeschickt, Adam und Eva, und da wünschten sie sich Ruhe und Trost und deswegen Noah. Ja, Noah. Und das passt irgendwie, weil einige von euch wissen ja, dass ich seit März die Information habe, dass meine Arbeitsstelle sehr unsicher ist. Das ist kein so tolles Gefühl, das ist jetzt keine Krankheit oder sowas, aber es ist halt irgendwie, es nagt so die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, das ist so ein bisschen anstrengend. Und bin jetzt bald 57, also, naja. Dann, ja, das war Punkt 1, dann haben ja in diesem Jahr schon zwei meiner Jungs geheiratet, das ist an sich toll, ja, auch die Mädchen, die Frauen, die Schwiegertöchter. Die Schwiegertöchter sind einfach klasse, ja. Aber es ist auch anstrengend. Man muss da so viel überlegen und Fragen beantworten und planen und teuer ist es auch noch und ach. Also, das ist ganz schön anstrengend, ja. Dann geht der Samuel nach Uganda, habe ich euch ja schon beschrieben. Und wir fahren ja auch noch nach Uganda. Ich meine, das ist auch so eine Überlegung hin und her. Ich weiß nicht, wer da mitgeht, hat es vielleicht auch so ein bisschen durchgemacht, dass man denkt, ey, wer kam denn auf diese blöde Idee? Und also es ist ein krasses Jahr irgendwie. Und so ganz ehrlich, wenn wir wieder zurück sind von Uganda, dann wünsche ich mir Ruhe. Ja. Also von daher, Noah, passt gut. Und wir gehen mal jetzt weiter zu, warte mal, das war zu weit, oder? Jetzt, geh nochmal eins zurück, bitte. Okay, gut. Gut, dann zeige ich euch jetzt das Geschlechtsregister. Ich habe mir das falsch aufgeschrieben, offensichtlich. Geschlechtsregister, damit ihr mal wisst, wo wir uns eigentlich zeitlich befinden. Also Noah, das habe ich jetzt gar nicht geübt. Wo muss ich draufdrücken? Ja. Ah, jetzt. Also Noah, zehnte Generation nach Adam, ja. Zehn weitere Generationen bis Abraham. Wir sind also hier irgendwo so knapp 1500 Jahre nach Adam und Eva, so ganz grob mal. Interessant, wie man hier so alles findet, ne? Also. Und da kommt Noah. Und Noah war ein Mann, über den wird auch im Neuen Testament berichtet. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Also Noah geht auf dieser Welt damals und Gott ist sehr traurig, als Gott auf diese Welt runterschaut. Er sieht die Menschen auf der Welt. Wie gesagt, wir befinden uns hier. Ach so, genau, da wollte ich euch mal fragen. Hier, habt ihr eine Idee, wie viele Menschen hier etwa so auf der Welt waren? So ganz grob, habt ihr eine Idee? Also 2016 hatten wir in Deutschland eine Wachstumsrate, so heißt das Wort, Wachstumsrate von 1,13. Wenn man von 1,13 ausgeht, dann sind es 241 Millionen Menschen, die hier auf der Welt waren. Wenn wir von 1,3 ausgehen, Wachstumsrate, dann wären es 3,9 Milliarden. Interessant ist, wenn man jetzt überlegt, Israel hat, als es die 400 Jahre in Ägypten war, eine Wachstumsrate von 2,5 gehabt. Also es sind nicht ganz wenig Leute gewesen, auf jeden Fall, die damals auf der Erde waren, nach 10 Generationen. Und Gott schaut auf die Erde damals und man liest in der Bibel, dass Gott tief betrübt war. Er war bekümmert über das Unrecht, was auf der Erde war. Er war betrübt und bekümmert über das Unrecht, weil jeder nur nach sich geguckt hat, jeder nur geguckt hat, wie es ihm besser geht und nach Gott hat kein Mensch gefragt. Kein Mensch hat nach Gott gefragt. Und ich finde, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir heute erleben, ne? Wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, das ist schrecklich eigentlich. Jeden Tag nur schlechte Nachrichten. Nur die Starken überleben, nur die Starken kommen weiter und setzen ihren Willen und ihre Macht durch. Und es ist, ehrlich gesagt, manchmal so, dass ich mich erwische bei dem Gedanken, dass ich denke, also Gott, du hast damals die Sintflut geschickt beim Noah. Du könntest doch jetzt auch mal sagen, ich hätte da so ein paar Namen, wo du einfach mal sagen könntest, so Freundchen, bei dir ist jetzt Sendepause. Du hast genug Unrecht angezettelt, du hast genug angestellt, jetzt ist vorbei. Also Gott schaut auf diese Welt damals, er sieht den Noah und in der Bibel steht, es ist ganz schön zu lesen, er ist tief bekümmert über das Unrecht auf dieser Welt. Er ist traurig. Aber Noah findet Gnade vor Gott. Ich will so durch diese Noah-Geschichte so durchgehen. Ich habe so fünf Highlights. Und ein Highlight für mich war, dass ich so gesehen habe, Gott schaut auf diese Erde und er sieht dieses ganze Unrecht. Aber er sieht auch den Noah. Also Gott schaut hin, das ist so mein erstes Highlight. Gott sieht dieses Unrecht und diese Willkür und die Starken, die sich durchsetzen. Denn neulich habe ich wieder so ein Gespräch mitbekommen. Da hat einer erzählt, ja, jetzt ist ja bald Wahl und er hofft, dass dann die Neuen, also in Deutschland, dass die Neuen den Mut haben zu sagen, im Vertrauen auf Gott oder so ähnlich sagen die das, ne? Und das haben die anderen ja ohne Gott gemacht. Und das würde uns doch gut zu Gesicht stehen, wenn wir wieder ein bisschen Ehrfurcht vor Gott hätten. Und dann hat der andere gesagt, wie Ehrfurcht vor Gott, was für ein Gott, also in welchem Jahrtausend lebst du eigentlich? Hat der andere natürlich sich nicht mehr getraut. Ich war so weit weg, ich konnte dann, also nicht das. Aber das ist genau der Punkt, ne? Die Leute, die wollen mit Gott nichts zu tun haben. Gott, brauche ich doch nicht, bin doch selber Ich weiß doch selber genau Bescheid, wo es lang geht. Ich brauche doch keinen Gott. War genau wie damals, der Noah. Und Gott sieht es aber. Gott schaut dahin. Und das Schöne ist, dass Gott den Noah da rausholt. Ich habe einen schönen Bibelvers, 2. Chronik. Kennt ihr vielleicht? Spricht Gott zu so einem König und sagt, meine Augen schauen durch die Lande und suchen nach Leuten, deren Herz ungeteilt auf mich gerichtet ist, um diesen Leuten meine Macht zu zeigen. Also diese Leute, die auf Gott schauen, denen will ich meine Macht zeigen. Das finde ich so schön hier beim Noah. Da sieht man auch, Gott schaut auf diese Welt, er sieht das Unrecht und er sagt, ich werde handeln, aber den Noah, den ziehe ich da raus. Gott hat einen Rettungsplan. So, jetzt müssten wir eigentlich, ich probiere das jetzt mal, genau, so. Also, hier lesen wir das nochmal, ne? Der Herr bereute, dass er sie geschaffen hatte. Es bekümmerte ihn sehr und er sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Und Gott geht zum Noah und sagt, pass mal auf, Noah, das und das habe ich vor. Und der breitet diesen Plan vor ihm aus. Du wirst eine Arche bauen, du wirst ein Boot bauen. So und so groß, so und so lang, so viele Stockwerke, ein Dach oben drauf, da kommt noch eine kleine Tür rein. Interessant ist, dass in der ganzen Zeit wir keine Ahnung haben, wie viel Zeit der Noah eigentlich dafür bekommen hat. Gott hat nicht gesagt, in der Zeit ist es soweit, du hast so und so viel Zeit dazu. Er sagt nur, bau dieses Schiff, nimm dieses Holz, draußen und drin nimmst du Harz, um das abzudichten und ja, dann sollen da Tiere rein und du musst Nahrung reintun, Nahrung, damit die Tiere versorgt werden. Und ja, und dann fängt der Noah an mit seinen Söhnen. Also wir wissen nicht, sind es 120 Jahre in dem Text, da steht noch was davon, dass Gott sagt, ich bin bekümmert und die Menschen leben zu lange. Die haben, ihr habt ja vorhin gesehen, die sind ja 900, also irgendwas geworden zum Teil. Und Gott sagt, 120 Jahre ist jetzt das Maximum. Jetzt gibt es manche Ausleger, die sagen, 120 Jahre hat jetzt Noah Zeit gehabt, die Arche zu bauen, dann kam die Flut. Es gibt Leute, die sagen, nee, das hat nur damit zu tun, dass nach der Flut das Alter der Menschen langsam aber sicher bis auf 120 Jahre als Maximum runtergeht, so wie es ja auch eigentlich tatsächlich ist. Also gut, auf jeden Fall, der Noah baut die Arche mit seinen Söhnen. Und ich will mal euch zeigen, wie die aussieht. Ja, die Arche. Übrigens, das Wort, was hier im Urtext steht, bei Arche, ist das gleiche Wort, was bei Mose kommt, als Mose von seiner Mutter in die kleine Arche gelegt wird. Das ist das gleiche Wort, was da im Text vorkommt. Fand ich ganz interessant. Also, das ist der Größenvergleich mal von der Arche. Das finde ich einfach interessant, weil es doch schon, also für damalige Verhältnisse ein ziemlich großes Schiff war. Aber wir haben ja vorhin schon gesehen, wie viele Menschen auf der Erde gelebt haben. Wir wissen aus der Bibel, schon vor der Flut gab es Nachfahren von Kain, der wusste schon, Musikinstrumente herzustellen. Da gab es also schon eine Gitarre und eine Flöte. Und es gab auch Leute, die haben mit Erz, also mit Eisen und Bronze schon geschmiedet. Also die waren, der Noah, der hatte Werkzeug. Ich glaube nicht, dass der das irgendwie von Hand gemacht hat, sondern der hat schon, also die werden nicht mit dem Handy unterwegs gewesen sein damals, aber die haben schon ein bisschen an Werkzeug was gehabt und wussten, wie das zu bauen ist. Also Gott hat einen Rettungsplan. Und jetzt ist es natürlich schon hart, wenn man sich vorstellt, dass Gott diesen Noah mit seiner Familie da rauszieht. Gott sagt, Noah, du wirst mit deiner Frau, mit deinen drei Söhnen und deren Ehefrauen in diese Arche reingehen und den Tieren. Und jetzt haben wir vorhin ja gesehen, wie viele Menschen da auch noch gewesen sind. Und ich fand es ganz beruhigend, in der Bibel gibt es also mehrere Stellen, eine in Petrus, 1. Petrus, einen 2. Petrus, einmal steht da, dass Gott geduldig wartete, damals, während Noah die Arche baute, und das andere ist, dass Noah gepredigt hat. Ich meine, das wurde ihm wahrscheinlich, er hatte nicht so richtig eine Wahl, ne? Der hat da angefangen, eine Arche zu bauen, da war nichts. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Was baust denn du hier eigentlich? Der musste predigen. Also ich finde zwei Sachen. Einmal interessant, Gott hat offensichtlich gewartet, Gott hat denen eine Chance gegeben, Gott hat den Leuten gesagt, es wird was passieren. Und das Zweite ist, Noah hat gepredigt und das spricht mich an und ich denke mir, gut, ich baue jetzt nicht so eine Arche, ich stehe jetzt nicht so im Fokus, dass mich alle Leute ansprechen, aber wir haben eine Verantwortung als Christen. Denn wir wissen, dass Gott einen Plan hat. Wir wissen, die Flut wird es nicht mehr sein, aber Gott wird eines Tages nochmal kommen und er wird richten. Und wir kennen diesen Plan Gottes, wir wissen um die Rettung. Und wir haben einen Auftrag da. Und das ist mir selber bewusst geworden. Ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich finde einfach, das dürfen wir uns überlegen, dass wir einen Plan haben und dass Gott gnädig ist und wartet. Aber ich finde auch diese Menschen damals und die Menschen heute, die es einfach nicht wissen wollen oder verstehen wollen, sie haben eine Chance. Sie hatten damals eine Chance und sie haben heute eine Chance, diesen Gott anzunehmen als ihren Gott. Also es gibt ein paar Bibelstellen in der Bibel im Neuen Testament, wo über Noah die Rede ist. Eine ist auch in Hebräer, wo er als ein Glaubensheld genannt ist. Also ich glaube, der Noah, der stand an seiner Arche, hat gebaut und dann kamen die Leute und haben gefragt und der hat vielleicht auch ein paar Zweifel gehabt in seinem Herzen. Der hat vielleicht auch überlegt, jetzt baue ich dieses Riesending dahin und ich weiß überhaupt nicht, wofür so richtig. Also klar, es soll Wasser kommen und es soll dann schwimmen und da sollen Tiere rein und wir auch. Aber irgendwie, also ich glaube, der Noah, der hat auch Zweifel gehabt, so wie ihr vielleicht, so wie wir. Und der Noah, der stand dann da und die Leute kamen und haben ihn angesprochen und gesagt, Noah, jetzt erklär mir mal, das war ja noch nie und wo nimmst denn du das her? Und das geht euch doch vielleicht genauso, wenn ihr in einer Diskussion seid mit Leuten, dann kommen die Leute auch und sagen, was für ein Schwachsinn ist das eigentlich? Was glaubst du da eigentlich? Wo ist dieser Gott, von dem du da redest? Okay, also die sitzen in der Arche Gott sagt, geh in die Arche, oder in einer anderen Übersetzung heißt es dann, komm in die Arche. Also Gott spricht zu Noah immer mal wieder. Interessant ist, in diesem Text, da ist immer mal von Gott die Rede, also von Gott. Und dann ist da manchmal auch von Yahweh die Rede, von dem Namen. Und ich finde schön, dass da wo es persönlich wird, da spricht Gott den Noah an mit seinem Namen. Da steht hier, Yahweh, der Herr, sagte zu Noah, komm in die Arche. Komm in die Arche und dann ist er in der Arche, die ganzen Tiere kommen. Es muss ein Schauspiel gewesen sein, also ich glaube ja nicht, dass diese als Verkehrspolizisten dagestanden haben, die Söhne und Töchter und Noah und seine Frau, um die Tiere da reinzuleiten, sondern das hat irgendwie Gott gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es gewesen ist, auf jeden Fall. Die sind alle in der Arche und jetzt kommt etwas, was ich einfach schön finde. Als ich das gelesen habe, da steht, die kommen also alle in die Arche und dann steht da, macht Gott die Tür zu. Und das hat mich so bewegt, dass ich dachte, ja, jetzt war der richtige Zeitpunkt eigentlich, dass Gott diese Tür zumacht, dass er es nicht drauf ankommen lässt, dann ist halt einer nicht reingekommen, der da hätte rein sollen. Das ist so, wie ihr kennt es, ihr fahrt in Urlaub, also von früher kenne ich das noch, und dann kommt das noch und die Frau hat alles Mögliche, was dann noch rein muss und das Auto wird voller und voller und du kannst hinten schon nicht mehr rausgucken. Und dann setzt du dich rein und denkst, jetzt kann es endlich losgehen und es soll ja schon vorgekommen sein, dass ein Kind dann gefehlt hat. Bei uns nicht. Aber ich habe davon gehört. Gott macht die Tür zu. Und das finde ich so schön, dieses Bild, dass Gott die Tür zumacht. Jetzt ist es erledigt. Der erste Schub ist drin. Das erste Projekt ist erledigt. Und jetzt kann die Arche losgehen. Das hat mich so gefreut, einfach das zu lesen, dass Gott die Tür zumacht. Hat jemand eine Ahnung, wie lang das eigentlich gedauert hat, wie lang die Arche unterwegs war? Mal so Meldungen, so, ja, sag einfach raus. Okay. 120 Tage. Ja, ich muss sagen, ich habe es auch erst gedacht, was, so lang? Also Gott sagte nur, 40 Tage und 40 Nächte wird es regnen, die Schleusentore der Erde werden aufgehen, das Wasser wird steigen. Das Wasser steigt 7,5 Meter über den höchsten Gipfel, so hoch wird das Wasser steigen. Und das Wasser steigt 150 Tage. 150 Tage steigt das Wasser an, ja, und dann kommt das nächste. Also wir hatten, das erste war, Gott schaut auf die Erde. Gott hat einen Rettungsplan mit dem Noah. Und jetzt kommt das dritte. Gott vergisst uns nicht. Das steht nämlich in der Bibel, nach 150 Tagen denkt Gott an Noah und die Tiere in der Arche. Also 150 Tage steigt das Wasser und dann denkt Gott an Noah und die Familie und die Tiere in der Arche. Und Gott schickt einen Wind, der Regen hört auf und das Wasser geht zurück. Also 40 Tage, 40 Nächte. Kam aber vor, ne? Und die Zahl ist auch eine biblische Zahl, irgendwie ist gut, ja. Weitere 150 Tage dauert es, bis die Arche wirklich aufsitzt. Aber ist es nicht schön, Gott sieht Noah und seine Familie da drin. Und ich musste an einen Bibelvers denken, Psalm 8, Vers 4 und 5. Moment, da muss ich weitergehen. Ah, danke schön. Psalm 8, Vers 4 und 5. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Es gibt so einen Bibelvers, der mich die ganze Zeit begleitet, seit März. Begleitet mich ein Bibelvers. Sollte Gott irgendetwas unmöglich sein, sagt Gott zu Abraham, als Gott Abraham und Sarah ihr Kind verspricht. Und Sarah lacht und Abraham denkt, ja, segne den Ismael. Aber Gott sagt, nee, ich rede von deinem eigenen Sohn. Sollte Gott etwas unmöglich sein, und das will ich euch heute auch mitgeben, sollte Gott irgendetwas unmöglich sein, Gott denkt an uns. 150 Tage sitzen die in der Arche, und ich kann mir vorstellen, dass die Frau von Noah vielleicht unruhig wurde und an den Noah rangenörgelt hat und gesagt hat, was ist eigentlich, Noah, dein Gott, ja, wo ist der jetzt? Sitzen wir hier und es ist dunkel und es stinkt und da so ein Hornochse und da so ein Nilpferd, und vielleicht war es auch umgekehrt, ne? Also bei uns in der Familie ist es eher so, dass ich an meine Frau rannörgle und denke, ach ey, wie soll das nur alles weitergehen? Und meine Frau ist die, die dann sagt, sollte Gott irgendwas unmöglich sein? Bin ich sehr dankbar für meine Frau. Sollte Gott irgendwas unmöglich sein? Er denkt an uns. Gott denkt an uns. Ja, Gott schickt einen Wind, das Wasser geht langsam zurück. Irgendwann gibt es so einen Ruck, der durch die Arche geht, das erste Mal und dann nochmal. Wasser geht immer weiter zurück und irgendwann ist dann Ruhe. Ab und zu schlägt noch so eine Welle gegen den Rumpf, das Wasser geht weiter zurück. Und irgendwann nimmt der Noah sich ein Herz und macht oben so ein kleines Fensterchen auf und schickt einen Raben raus. Und der Rabe kommt nicht wieder zurück. Weiß man nicht, vielleicht hat er so viel gefunden, was ihn ernährt hat, so ein Rabe ist, ja. Nach einer Woche schickt der Noah eine Taube los, die kommt aber direkt wieder, weil sie nichts gefunden hat. Nach einer weiteren Woche schickt er nochmal eine Taube los, die kommt mit dem Ölzweig, mit einem frischen Ölzweig zurück. Und Noah weiß, das Wasser ist so weit zurückgegangen, da ist wieder irgendwas, was wächst. Und nach einer weiteren Woche schickt er die Taube nochmal zurück und die kommt nicht wieder. Und Noah weiß, jetzt ist das Wasser weg. Und dann ist es so, dass Gott tatsächlich sagt, Noah, jetzt verlässt du die Arche mit den Tieren, mit deiner Familie und ich will euch segnen. Das finde ich so schön, dass Gott ihn nicht einfach so rausschickt und sagt so, sondern ich will euch segnen. Es steht hier auch ein Bibelvers, Psalm 115, der Herr denkt an uns und wird uns segnen. Er wird segnen, die den Herrn verehren, die Kleinen und die Großen. Also Gott wird uns segnen. Und dann geht's weiter. Noah bringt ein Opfer. Gott freut sich an dem Opfer. Und Gott setzt diesen Regenbogen in diesen Himmel und sagt, Noah, ich verspreche euch, es wird so eine Flut nicht nochmal geben. Und wisst ihr, das Schöne ist, in dem Text steht, nicht nur ich verspreche euch, wenn dieser Regenbogen da ist, sondern da steht, wenn ich diesen Regenbogen sehe, dann denke ich an euch. Wenn ich diesen Regenbogen sehe, dann denke ich an dieses Versprechen, was ich euch gegeben habe. Und so ging es mir, dass ich dachte, dieser Regenbogen, das ist so ein Bild für Hoffnung. Das war für den Noah damals so ein Bild der Hoffnung. Und ich finde es so wirklich erstaunlich, dass Gott das für sich selbst nötig hat, dieses Zeichen in den Himmel reinzusetzen. Gott, der Gott ist, der will sich selbst daran binden, an dieses Versprechen. Gott will sich an uns Menschen binden. Gott will mit uns Menschen eine feste Beziehung haben. Eine Verbindung. Und wir als Christen dürfen sogar Familie sein mit Gott. Er ist unser Vater. Und das finde ich einfach unglaublich schön, dieses Bild zu haben. Und deswegen habe ich dieses letzte Bild hier nochmal mit diesem Regenbogen, was ich einfach so schön finde, dass Gott uns Hoffnung geben will. Gott, der auf die Erde schaut und genau sieht, was da eigentlich abgeht und dieses Unrecht sieht und dieses Verkehrte und diesen Kampf und diesen Streit und dieses Unrecht. Aber Gott sieht auch dich. Und er lässt dich nicht einfach hängen. Er hat einen Plan für dich, er hat einen Plan für dein Leben. Und vielleicht sitzt du in dieser Arche drin auch. Ja, du bist gerettet, aber du bist auch ein kleines bisschen in dieser Arche gefangen. Ne? Du denkst so, wo ist jetzt der Ausweg? Wann endlich kann ich aus dieser Arche raus? Wann ist Feierabend? Und da finde ich es so schön dran zu denken, dass Gott an uns denkt. Er vergisst uns nicht und er will uns segnen. Und er setzt selber, um sich selbst dort in die Verpflichtung zu nehmen, setzt Gott selber diesen Regenbogen da in den Himmel, weil er an uns denkt, weil er uns nicht vergisst. Und das will ich euch heute Morgen mitgeben, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist, der euch sieht, der euch kennt, der euch nicht vergisst. Klar, ihr habt eine Verantwortung als die, die das wissen. Ihr dürft davon weitersagen, von dieser Hoffnung. Und gerade jetzt in der Adventszeit, da dürft ihr davon weitersagen, weil ihr wisst ein bisschen mehr. Es ist eine Verantwortung, aber es ist auch schön zu wissen, dass Gott wirklich da ist. Und ich wünsche euch das, dass ihr diesen Gott der Hoffnung wirklich erlebt, dass ihr ihm das sagen könnt, was euch bedrängt, ja, so wie es bei mir diese Geschichte mit der Arbeit ist. Oder jetzt mit dem Samuel. Weiß nicht, was euch bedrängt, dass ihr ihm das sagt und daran denkt, sollte Gott irgendwas unmöglich sein? Ist es nämlich nicht. Amen.